Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und heute geht es um die neue Versorgungspauschale für Hausärztinnen und Hausärzte, die der Bewertungsausschuss im März beschlossen hat. Sie soll, ganz verkürzt gesagt, hausärztliche Praxen von Routinekontakten entlasten. Aber so einfach ist das neue Konstrukt doch nicht. Es gibt also Gesprächsbedarf. Und in der Leitung begrüße ich dazu die streitbare Hausärztin Dr. Laura Dahlhaus, im Hausärztinnen- und Hausärzteverband Westfalen-Lippe aktiv und bekannt auch durch viele Aktivitäten auf Social Media. Hallo nach Borken in Westfalen, Frau Dr. Dahlhaus.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Frau Dr. Dahlhaus, haben Sie schon herausgesucht, wie viele Patienten und welche vor allem bei Ihnen Kandidaten für die neue Versorgungspauschale nach GOP 03100 wären?
Ehrlicherweise noch gar nicht. Das ganze Konzept, also ich habe mir diverse Artikel dazu rausgesucht und habe auch gute Übersichten gefunden. Und es war trotzdem aber so kompliziert, dass ich mich erstmal geweigert habe, mich damit zu befassen, bevor das nicht hochgradig virulent wird. Und hatte auch zwischendurch so überlegt, komm, wir machen das gar nicht, weil ich es also unfassbar kompliziert, als unfassbar kompliziert empfinde. Und das ist ehrlicherweise das totale Gegenteil von Entbürokratisierung.
Also Freudenstürme löst das bei Ihnen in der Praxis nicht aus.
Nee, im Gegenteil.
Gut, dann versuchen wir mal zu eruieren, woran das liegt, dass das Gegenteil von Freudenstürmen bei Ihnen kommt. Wobei wir haben auch so eine Umfrage im Moment gerade auf unserer Website laufen. Da sind die Antworten auch ziemlich vernichtend, ehrlich gesagt. Aber dann versuchen wir mal, das Pferd von vorne aufzuzäumen und ein bisschen die Sache selber erklären. Wollen Sie vielleicht die wichtigsten Fakten der Versorgungspauschale kurz erläutern? Es ist ja schon komplex und ich würde vielleicht danach noch so ein paar Fragen stellen, um dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich bin gespannt auf Ihre Antwort.
Ja, genau. Also das Ganze ist ja, soll eigentlich so eine Art Versorgungspauschale sein, / Vorhaltepauschale, wobei das nicht zu verwechseln ist mit der Vorhaltepauschale, die an bestimmte Kriterien der Praxis und der Praxisausstattung geknüpft ist, sondern es geht um mit dem Ziel, eine Arztkontaktzahl zu reduzieren. So kann man das vielleicht formulieren. Mhm. Das war eigentlich, damit ist man angetreten. Das war das Ziel. Herausgekommen ist aber jetzt ehrlicherweise eine Pauschale, die nur für unfassbar wenige Menschen gilt. Warum ist das so? Es gilt für eine chronische Erkrankung mit einem Medikament. Das heißt zum Beispiel die 35-Jährige mit einer Hypothyreose, meinetwegen bei einer Hashimoto-Thyreoiditis, die ein L-Tyrox bekommt und das war's irgendwie. So, wenn man sich die anderen Krankheiten anguckt, arterielle Hypertonie, Hypercholesterinämie, Hyperurikämie, also Gicht, dann sind das alles Erkrankungen, die zwar viele Menschen betreffen, aber die haben natürlich in der Regel auch noch mehr, ne? Also der 55-jährige Hypertoniker, der hat noch deutlich mehr. Der hat vielleicht noch einen Prädiabetes, der hat eben die Gicht, der hat die Hypercholesterinämie und der ist es nicht. Der ist es eben nicht, sondern es ist nur eine Erkrankung mit einem Medikament. Und wenn wir die arterielle Hypertonie nehmen, dann fällt mir aus meiner täglichen Praxis, fallen mir wirklich eine Handvoll junge Menschen ein, die mit 15, 16, 17, 18 von ihren Eltern, von einem Elternteil eine arterielle Hypertonie geerbt haben, die einmal durch die Rutsche der sekundären Hypertonieabklärung gegangen sind und wo dann irgendwie in jungen Jahren mit Anfang 20 dann eine arterielle Hypertonie mit einem Candesartan meinetwegen zu Buche steht. Das sind aber Ausnahmen. Das sind wirklich Ausnahmen. Und weil das nur so wenige Patienten betrifft, die diese Kriterien erfüllen, also nur eine chronische Erkrankung im Alter von 18 bis 75 Jahren, die eben definiert sind und für die es ein Medikament braucht, das sind halt einfach unfassbar wenige, muss man sagen.
Also Sie haben ja schon eben gesagt, die vier Indikationen, es sind ja auch eben nur diese vier Indikationen, für die das überhaupt in Frage kommt. Ist da denn wenigstens bei den Diagnose Codes einigermaßen Klarheit oder hinterlässt das auch Fragezeichen bei Ihnen? Da stehen ja in dem Beschlusstext sind ja tatsächlich dann auch die entsprechenden ICD-Schlüssel hinterlegt. Ist das einigermaßen klar oder gibt es da auch Fragezeichen?
Also das ist relativ klar. Das sind 4 definierte Krankheitsbilder und wenn man die 4 definierten Krankheitsbilder im Rahmen von ICDs widerspiegelt, dann sind es, ich habe nicht genau durchgezählt, aber dann lassen sie es irgendwie, weiß nicht, ich glaube keine 20 Codes auf jeden Fall, irgendwas im Bereich 15 bis 20 Codes sind das dann. Mhm. Ja, und natürlich kann ich jetzt in meinem PVS-System da 20 Suchläufe durchmachen und dann irgendwie gucken, okay, wem betrifft das genau? Ne? Also wer bekommt dann nur ein Medikament? Und das werden nicht viele sein. Und warum ich immer sehr, sehr zurückhaltend mit solchen Dingen bin, liegt in unserer Praxisstruktur begründet. Ich mache die Abrechnung nicht selbst und die, das wird ja allen anderen auch so gehen. Die Mitarbeiterinnen, die sich um die Abrechnung kümmern, die sind, also deren Gehirn ist sowieso schon unfassbar belastet. Ja, unfassbar belastet. Die kontrollieren, wenn Abrechnung ist, dann werden Listen um Listen kontrolliert. Ich, oder nicht nur ich, sondern wir überlegen sehr genau, womit wir das Gehirn unserer MFAs noch belasten und irgendwie noch einen Suchlauf machen sollen. Und ich werde da einmal einen Suchlauf draus machen. Und wenn das nachher, ich sage jetzt mal ohne Flachs, wenn das nachher eine Handvoll Patienten sind, also für ein paar hundert Euro, belaste ich das Gehirn der MFA dafür nicht.
Also Sie haben es eben schon erwähnt, es darf nur ein Medikament sein, die der Patient oder die Patientin nimmt, aber es ist ein Medikament gegen diese betreffende chronische Erkrankung. Genau. Nicht irgendein Medikament, sondern gegen diese chronische Erkrankung. Das heißt aber, also das ist noch keine schwere Erkrankung dann. Das ist ja auch so eine Sache. Also ist eine Dauererkrankung, aber sie darf nicht so schwer sein, dass sie eine intensive Betreuung bedarf.
Nein, und es wäre ja, also attraktiv wäre es ja gewesen, finde ich, bei den Leuten, und die gibt es ja wiederum, ne, die diverse Medikamente brauchen, weil sie eine Kombination von Erkrankungen haben, aber eben jetzt noch nicht, ich sag mal, 65 aufwärts oder einen unfassbar ungesunden Lebensstil oder so haben, sondern die ihre chronische Erkrankungen, Plural, echt gut im Griff haben. Die gibt es ja. Die gibt es beim Diabetes, die gibt es auch bei verschiedenen Herzerkrankungen, die gibt es bei Lungenerkrankungen. Also es ist mitnichten so, dass ich alle Patienten so regelmäßig sehen muss, die auch schwere und auch behandlungsbedürftige chronische Erkrankungen haben, schlicht und ergreifend, weil sie über diverse Jahre eigentlich gut eingestellt sind. Aber da tun wir uns in Deutschland natürlich unfassbar schwer. Also wir haben ja über mehrere Jahrzehnte ein Kontrollsystem aufgebaut, von dem wir uns jetzt eigentlich auch aus Kostengründen so langsam lösen müssten. Nur wenn das jetzt, man muss ja auch gucken, welche Konsequenzen das hat, weil auf der anderen Seite haben wir natürlich DMP-Programme, die unbedingt forciert werden müssen, weil die Krankenkassen sich darüber finanzieren. Also es besteht ein erhebliches Interesse daran, Menschen in DMP-Programme reinzuschreiben. Und selbst da haben wir schon, unsere Praxis ist auf dem Land. Wir haben viel zu viele Patienten für eine viel zu kleine Praxis. Und das heißt, von uns aus, jeder Diabetiker, der halbwegs stabil ist, der geht schon raus aus dem 3-Monats-Rhythmus und rein in den 6-Monats-Rhythmus, weil wir sonst schlicht und ergreifend nicht zurechtkommen. Und da muss man sagen, dass jetzt, wenn wir da dieses Fass aufmachen würden und reden eben über den stabilen Diabetiker, über den stabilen KHKler, über den stabilen Asthmatiker und sagen, pass mal auf, komm eigentlich nur, wenn du irgendwas hast und ansonsten kriegst du hier deine Medikamente und alles ist schön, dann müssen die auch nicht mehr zum DMP-Programm kommen. Das heißt, Krankenkassen haben auch ehrlicherweise bei diesen Patientengruppen gar kein Interesse daran, dass die deutlich weniger kommen und damit natürlich die DMP-Kriterien auch gerissen werden. Also wir haben ein unfassbares Kontrollsystem und jetzt wurde versucht, dieses Kontrollsystem zu verlassen mit der Begründung, Patienten kommen ja nur aus abrechnungstechnischen Gründen und jetzt haben aber die Menschen im Bewertungsausschluss wahrscheinlich auch durchaus auf mit Einfluss von der einen oder anderen Stelle zur Kenntnis genommen, naja, die Patienten kommen aber nicht nur aus abrechnungstechnischen Gründen in die Praxis, sondern auch noch aus systemimmanenten Gründen, siehe halt DMP.
Kommen wir nochmal zurück zu den Medikamenten, denn ich meine, die Bürokratieschraube wird ja tatsächlich noch eine halbe Umdrehung weitergedreht. Ja. Also es gibt ja keine Ausnahme ohne Ausnahme von der Ausnahme.
Richtig.
Wenn zwei Präparate eingenommen werden, die auch als Kombinationspräparat, so habe ich das jedenfalls verstanden, das ist gar nicht so trivial, da haben wir drüber diskutiert bei uns in der Redaktion, also die auch als Kombipräparat mit zwei Wirkstoffen verfügbar wären.
Also Beispiel wäre eben die Zweifach-Therapie bei einer arteriellen Hypertonie.
Genau, ja. Dann gilt das als ein Präparat. Das ist korrekt, oder?
Ja, genau. Also ich bin auch unsicher. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Und ich bin jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich nochmal drei Artikel durchgelesen, die sich die neue Vorhaltepauschale vorgenommen haben. Und die schweigen sich darüber aus. Also es scheint irgendwie, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich ist es so, wie Sie es sagen, aber ich bin mir, wie gesagt, auch nicht sicher. Nichtsdestotrotz würde es insofern Sinn machen, gerade bei der Hypertonie, weil da ja nach aktueller Leitlinie auch bei der Erstdiagnose einer arteriellen Hypertonie eigentlich direkt mit einer Zweifachkombination begonnen werden soll. Und nicht nur eigentlich, sondern es soll mit einem Kombinationspräparat begonnen werden, ob jetzt nur als eine Tablette oder als zwei, sei mal dahingestellt. Und das wäre natürlich eine Farce zu sagen, okay, aber die Abrechnungssystematik widerspricht aktuellen Leitlinienempfehlungen. Da muss man sagen, dann dürfte es demnach für die arterielle Hypertonie ehrlicherweise keinen einzigen Patienten geben.
Ja, okay. Also und wie hält man das nach, dass man sagt, okay, also gut, in der Regel werden Sie wahrscheinlich wissen, da gibt es auf jeden Fall auch ein Kombipräparat, das ich geben kann, Single Pill oder sowas. Aber ich habe doch nicht bei jedem Wirkstoff, der da irgendwie in Frage kommt, im Kopf, wo vielleicht auch zwei Wirkstoffe als ein Präparat gegeben werden könnten. Oder hat man das im Kopf?
Nee, natürlich nicht. Also ich sowieso nicht, seitdem, wie gesagt, die Zahlen so explodiert sind. Man muss jedoch sagen, also gerade bei der arteriellen Hypertonie gibt es fast nichts, was es nicht gibt an Kombinationspräparaten. Also Sie kriegen selbst fünf Präparate irgendwie in eine Pille gepresst. Jetzt, wir machen das grundsätzlich nicht. Also in unserer Praxis haben wir uns darauf verständigt, wir schreiben gar keine Kombinationspräparate auf. Einfach aus dem Grund, weil es einem die Flexibilität nimmt, etwas relativ einfach umzustellen. Also wenn, aus welchen Gründen auch immer, wenn dann die Medikation nicht mehr gut passt, dann bin ich mit getrennten Präparaten, bin ich deutlich flexibler bei der Umstellung. Ansonsten muss ich immer sofort die ganze Tablette ändern und es entsteht dann auch aus unserer Sicht, wenn ich sage aus unserer Sicht, beziehe ich mich auf meinen Praxispartner und entsteht dann sofort auch so viel Müll. Dann können Sie mit dem Kombinationspräparat nichts mehr anfangen, weil dann müssen Sie was anderes rausnehmen. Dann wollen Sie vielleicht, Sie haben Candesartan und einen Calcium-Antagonisten, meinetwegen als Kombinationspräparat oder Hygroton gibt es, glaube ich, als Kombinationspräparat noch nicht. HCT ist ja out, ne? Das war so das erste Kombinationspräparat. Und Sie wollen aber nur einen Teil irgendwie ändern und nicht sofort die ganze Tablette, ja, dann ist das irgendwie schwierig. Ne? Und deshalb haben wir sowieso, wir verschreiben null Kombinationspräparate. Ich müsste dann bei den Patienten, die das betrifft, mehr oder weniger alle einmal durchsuchen. Und dann mir die Medikamentenpläne angucken. Das geht schon, das ist halt alles unfassbar viel Arbeit. Und wo es halt nicht geht, ist, sich die Patienten mit der arteriellen Hypertonie einzeln rauszusuchen, weil ohne genaue Zahlen zu kennen, aber ich würde mal behaupten, von den Ü-60-jährigen Patienten haben wahrscheinlich, weiß ich nicht, 70% einen arteriellen Hypertonus. Und wenn das, also das ist ja nicht nachzuhalten oder einzeln durchzugucken.
Und irgendwie ein Suchlauf mit der EDV, lässt sich das machen?
Ja, klar, wahrscheinlich schon, ja. Genau, also Kombination aus ICD-Code Plus, ja, ich kann natürlich, es wird schwierig, ne? Also ich kann zumindest in meiner...
Zentralnummer?
Nee, genau, ja. Nee, das ist ja nicht das Problem. Also ich kann natürlich nach Candesatan gucken. Ja. Aber da muss ich nach Candesatan, nach Irbesatan, nach Ramipril, nach Amlodipin, nach Lercanidipin, so, und das Spiel kann ich jetzt noch 10 Minuten weitertreiben.
Ja.
Also da sehen wir schon, diejenigen, die sich das ausgedacht haben, die haben ehrlicherweise keine Ahnung von... Ja, vom Praxisalltag und vom Medizin in der Praxis, muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, das ist reingekommen, weil noch, also sonst hätte man sich irgendwie eingestehen müssen, dass das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Und dass die Blöße wollte man sich, glaube ich, auch nicht geben. Aber das Ergebnis ist mehr als unbefriedigend, muss man einfach sagen.
Und die Altersbeschränkung, das ist vielleicht noch das Letzte, was noch fehlt. Die hatten Sie ja schon erwähnt. Ich glaube 19 bis 75 Jahre.
Ja, ich habe jetzt in diesen ganzen Artikeln steht 18, aber eins von beiden
kann
jetzt
sein.
Ja.
Genau. Gut, ist auch nicht so entscheidend. In dem Alter gibt es ja noch nicht so viele chronisch Kranke, vielleicht mit Ausnahme der früh entdeckten Hypertonie-Patienten. Aber dann gehen wir jetzt ein Schrittchen weiter zur, sagen wir mal, Abrechnungstechnik.
Ja.
Die Hauptsache bei dieser neuen Pauschale GOP 03100 ist ja, dass ein Patient oder eine Patientin, nachdem sie über 4 Quartale wegen einer der 4 Erkrankungen behandelt worden sind, das gilt ja noch weiterhin, erstmal 4 Quartale warten, um eben zu zeigen, das ist tatsächlich eine chronische Erkrankung. Das ist ja die Definition in der Chronikerrichtlinie. Die Hauptsache ist, dass fortan diese Patienten nicht mehr in jedem Quartal kommen müssen, wenn sie an einer der 4 Erkrankungen erkrankt sind, sondern nur noch einmal im halben Jahr. Also es geht um diese Leichterkrankten, das hatten wir ja eben schon.
Ja.
Also bei Patientinnen und Patienten, bei denen dies in Frage kommt, setzen sie dann im Juli, also ab Juli, die GOP 03100 an.
Ja.
Statt welcher Ziffer? Also ist ja auch nicht ganz trivial.
Das hängt davon ab. Also statt der ersten Chronikerziffer, weil der Patient kommt ja, wir erwarten erstmal, dass er nur einmal in die Praxis kommt. Also ich identifiziere die Patienten und setze statt der, fragen Sie mich jetzt bitte nicht nach der konkreten Ziffer, aber statt der alten oder statt der normalen ersten Chronikerziffer für den ersten Chronikerkontakt setze ich die neue 03100. So, und dann wird es halt kompliziert.
Aber auch die Versichertenpauschale, oder?
Die Versichertenpauschale auch, die bleibt natürlich, die bleibt. Aber dann wird es kompliziert, wenn er nochmal kommt. Dann wird es kompliziert, wenn er nochmal kommt. Und dann ist die Frage, kommt er wegen was anderem? Dann gibt es eben Zuschläge für diese 03100. Und diese Zuschläge sind dann auch nochmal nach Alter gestaffelt. Und dann wird es nochmal ganz verrückt. Es gibt für das Folgequartal dann nochmal weitere Zuschläge, die sich dann allerdings nur noch im ich möchte fast sagen, im Cent-Bereich, also irgendwie 76 Cent und 2,29 Euro und so weiter, die sich dann weiter nochmal differenzieren, wenn der Patient sozusagen dann nicht mehr kommt. Also, und die Frage ist halt, wechselt der in die neue 03001-Systematik mit den dann daraus folgenden Zuschlägen, okay?
100.
Oder 03100 mit der, genau, und dann gegebenenfalls nochmal mit der 03110 und bleibt in dieser Systematik.
Ja.
Oder kommt der dann eben nochmal oder kommt ein zweites Mal wegen seiner Erkrankung. Also beispielsweise, ich nehme jetzt die 35-Jährige mit der Autoimmunthyreoiditis, die aber dann schlecht eingestellt ist und die irgendwie dann im Quartal nochmal eine Blutentnahme hat und irgendwie nochmal kommt oder so. Die fällt ja dann raus.
Also die fällt dann raus. Gar nicht. Man kann gar nichts abrechnen.
Na. Die fällt dann komplett raus. Mhm. So, und da sind natürlich unterwegs im laufenden Betrieb unfassbar viele Fallstricke und als wäre es noch nicht schlimm genug, wobei das, glaube ich, in der Praxis dann keine Rolle spielt, aber um diesen ganzen kaum zu verstehenden Wahnsinn noch auf die Spitze zu treiben, darf Zuschlag für der Patient kommt nochmal, also ich nehme die 35-jährige Thyreoiditis-Patientin, die kommt nochmal wegen Schnupfen,
mhm.
Ja, und dann kriegt die ja eine 03110. So, und diese genau. 03110, die dürfen dann nur noch bei maximal 8% der Behandlungsfälle angesetzt werden. Also, und das setzt ja dem Ganzen irgendwie nochmal die Krone auf, ne? Muss man, das, ja.
Also die 03100, das halten wir mal fest, das sind 45, 36 Euro, wenn ich das richtig gelesen habe, bei jüngeren Patienten oder ja. 51, 34 Euro bei älteren Patienten. Über 2 Quartale wird die dann gegeben. Ne? Also genau. Bekommt man die. Und das ersetzt dann die versicherten Pauschale, die sonst wahrscheinlich 2-mal abgerechnet werden könnte, nämlich im 1. Quartal und im 2. Quartal. Und es ersetzt die Chronikerpauschale
ja.
Und eventuell auch die Chronikerpauschale 2, also die 03220 ja. und 03221. Und der Medikationsplan, der fällt da ja in der Regel weg, weil die ja nur leicht erkrankt sind
ja.
und nur ein Medikament brauchen meistens. Dann ist jetzt die Frage, was wird denn dann eigentlich mit der Vorhaltepauschale? Die ist ja durchaus nicht ausgeschlossen. Kann man dann im 2. Quartal dann auch die Vorhaltepauschale trotzdem abrechnen? Oder fällt die dann auch weg? Wie ist das?
Das ist ja Gott sei Dank ganz einfach, weil die wird von der KV gesetzt.
Ach so, ja, genau.
Ja, genau. Also die muss ich selbst nicht setzen.
Genau.
Ja, das macht die KV dann hoffentlich richtig.
Okay.
Und aber ich finde es eben schwierig, also wenn wir jetzt schon diese Patienten identifizieren, ja, eine der 4 genannten chronischen Erkrankungen, insgesamt irgendwie 18, 19 bis 75 Jahre alt, und die fallen in die neue Systematik rein, dann muss ich aber in der Grippewelle, muss ich dann gucken, dass ich eben nur bei maximal 8% der 03100-Patienten die 03110 ansetzen darf.
Ah ja, genau.
So, und das ist natürlich, also wie viele Suchläufe soll ich denn irgendwie noch machen?
Da kann man vielleicht hoffen, dass die KV dann eine sachlich-rechnerische Richtigstellung macht und die dann automatisch runtersetzt. Allerdings wäre das ja dann auch wieder eine Art Budgetierung, nicht?
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich sagte eingangs, ich werde einmal die Patientenzahlen mir anschauen und wenn das eine verschwingend geringe Anzahl ist, dann werden wir darauf verzichten.
Aber Sie müssen es abrechnen, glaube ich, bei den Patienten, wo es in Frage kommt, oder?
Nö, ich muss ja keine Ziffer irgendwie abrechnen. Also sonst kriegt die einfach, wenn die Patienten kommen, dann kriegen die entweder die Verwaltungskostenpauschale oder wenn ich mit denen Kontakt habe, dann kriegen die einfach die Grundpauschale und dann ist fertig.
Okay.
Ja. So, und das ist ja, man muss ja sagen, das ist ja eine Rechnung, das ist ja der Medizin und der Bürokratie fremd. Aber wir sind ja irgendwie jetzt auch alle als niedergelassene Unternehmer. Und ich muss ja irgendwie ein Zeitinvest beurteilen. Ne? Und das ist ja auch so schwierig, wenn ich jetzt irgendwie sage, so, es geht jetzt um eine Summe. Also sagen wir jetzt meinetwegen auch mal partout irgendwie, da geht's um 1000 Euro, weil das dann irgendwie einfacher zu rechnen ist. Das führt aber dazu, dass eine MFA sich ausnahmslos irgendwie am Ende des Quartals mit der 03100 beschäftigt und das über mehrere Tage lang. Dann ist das Quatsch. Ne? Also dann könnte ich die MFA deutlich besser einsetzen, indem sie in dem Moment Patienten behandelt und sich um Patientenanliegen kümmert oder mir andere Dinge irgendwie abnimmt, weil meine Zeit ist ja auch eng. Und diese Berechnung, die stellen wir sowieso relativ konsequent in der Arztpraxis an und da wird die neue Halbjahrespauschale, wird da keine Ausnahme sein.
Vielleicht noch eine ganz andere Frage. Ist eigentlich diese neue Versorgungspauschale in irgendeiner Form relevant für die Kriterien, die erfüllt werden müssen, um eine erhöhte Vorhaltepauschale zu bekommen? Das ist ja, da muss man ja einen bestimmten Leistungsanteil erbringen. Aber wenn dann plötzlich bestimmte Fälle rausfallen, naja, Sie haben ja gesagt, es sind nur ein paar, insofern macht das wahrscheinlich nichts aus, oder?
Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil wir haben zum Beispiel jetzt für die KVWL gilt das zumindest, wir haben schon vor Anfang des Jahres, also vor x Wochen, haben wir schon von der KV die Informationen bekommen, dass wir irgendwie alle Kriterien erfüllen und dass eben die Ziffer mit den entsprechenden erfüllten, ich glaube, es waren insgesamt 10 Kriterien und man muss 8 erfüllen oder weiß ich nicht, wir haben auf jeden Fall nahezu alle Kriterien, hat die uns die KV darüber schon informiert. Und jetzt erst ist ja das neue Thema Halbjahrespauschale rausgekommen. Insofern denke ich, hat das eine mit dem anderen gar nichts mehr zu tun, weil sonst müsste die KVWL jetzt wieder von vorne anfangen zu prüfen.
Aber Sie müssen Sie müssen ja diese Kriterien jedes Quartal wieder erfüllen, nicht? Das ist ja nicht nur einmal.
Reden Sie jetzt von der Vorhaltepauschale?
Bei der Vorhaltepauschale, ja. Also die 8 Kriterien, aber die müssen Sie natürlich jedes Quartal.
Genau, ja, aber das sind ja grundsätzliche Kriterien. Ne? Also da sind ja Kriterien dabei über irgendwie mache ich Videosprechstunden und sind die Öffnungszeiten und so. Das sind ja nicht Dinge, die irgendwie quartalsweise gewechselt werden. Das nicht. Aber wir bewegen uns natürlich hier in einmal EBM-Systematik und dann sage ich ganz ehrlich, also nach diesem Verhandlungsergebnis, so will ich es mal nennen, nach diesem Verhandlungsergebnis ist der EBM halt aus klar, ne, Sie haben es eingangs gesagt, ich bin Mitglied im Hausärztinnen und Hausärzteverband, also die Konsequenz wird natürlich noch mehr sein, Leute in die HZV einzuschreiben, Patienten in die HZV einzuschreiben, auch im Hinblick auf Primärarztsystem, im Hinblick auf suffiziente Steuerung. Und es wird, also ich denke auch, dass Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund einer komplett neuen Abrechnungssystematik im Rahmen der Selektivverträge, die eher so ein bisschen zurückhaltender waren, dass das die Kolleginnen und Kollegen aus dem hausärztlichen Bereich noch mehr Richtung Selektivverträge treibt, weil das ist, also ich möchte einen Kollegen sehen, der dieses System befürwortet, und ich verstehe das Verhandlungsergebnis wirklich nicht. Also wie man noch am Anfang einer jeden Verhandlung und in jedem Gespräch irgendwie sagen kann, ja, wir müssen unbedingt entbürokratisieren und wir müssen die Ärzte vom Schreibtisch vom Schreibtisch weg und hin zur Behandlungsliege irgendwie bringen und dann diese Reform vorlegt. Also das ist ja ein Treppenwitz. Das wäre mir persönlich unfassbar peinlich.
Ja, haben Sie sich ein bisschen verhakelt, hat man so ein bisschen das Gefühl, ne? Die Vertragspartner in der...
Ja, genau. Und da dann als kritischer Mensch stelle ich mir halt die Frage, warum? Ja, und dann lande ich eben bei den chronischen Erkrankungen, die eben DMP-fähig sind. Mhm. Ne? Und die DMPs, die es aber zum Beispiel dringend bräuchte, die ja auch fertig sind.
Ja, die werden dann nicht umgesetzt.
So, ja. DMP-Depression muss jetzt vom GBA komplett überarbeitet werden. Ja, ist so alt. Ja. Hat es noch nie gegeben.
Ja.
Ich meine, das ist zum Schämen ist das ja.
Dann versuchen wir nochmal vom Schämen wieder runterzukommen zu zwei Wissensfragen. Was ist eigentlich, wenn ein Patient oder eine Patientin einmal nach 2 oder 3 Quartalen nicht wieder in die Praxis kommt? Wann müsste man wieder anfangen mit dem 4321 Kontaktsystem, dass man erstmal sagen muss, das ist ein chronisch kranker Patient und dann die Kriterien für die Versorgungspauschale, der dann auch die Kriterien für die Versorgungspauschale erfüllt. Wenn er nach 3 Quartalen nicht wieder in der Praxis war, dann ist es ja eigentlich, fällt er ja raus.
Ist raus, nicht? Ne? Genau, also das ist eine Halbjahrespauschale.
Genau, und wenn er dann...
Das heißt, ich spare mir sozusagen ein Quartal, aber eben dann auch nicht 3.
Also sollte ich ihn vielleicht wieder einbestellen, den Patienten oder die Patientin, nach einem halben Jahr?
Ja,
einfach um das mag, Medikation oder Videosprechstunde oder wie auch immer.
Also ich glaube, davon müssen wir weg. Davon müssen wir weg. Ich glaube, also ich denke nicht, ich rede jetzt, wie gesagt, für Landarztpraxen und größere Praxen in unterversorgten Gebieten. Mhm. Das mag in Städten, wobei, also selbst Münster kriegt ja mittlerweile nicht mehr jeden Kassensitz irgendwie besetzt. Also ich kenne keine Praxis, die im hausärztlichen Bereich wohlgemerkt, die systematisiert Patienten wieder einbestellen. Und da fange ich natürlich hier auch nicht mit an.
Mhm.
Und da wollen wir aus meiner Sicht auch nicht hin. Also das, was ein echter Gamechanger wäre, wäre ein Praxis-Patienten-Kontakt. Und dann gibt's dafür, pass auf, hausärztliche Versorgung kostet im Jahr Summe XY. Und dann ist irgendwie auch gut. Und dann gibt's natürlich noch bestimmte Zusatzleistungen, Sonografie und was weiß ich nicht, meinetwegen. Aber also sich dieser Systematik zu unterwerfen, und um dann quasi noch nach der Halbjahrespauschale die Patienten nochmal zu filtern und dann wieder anzurufen, nein. Also das, da würde ich auch mal so forsch sagen, das wird keiner machen.
Und das Zweite, was ich noch fragen wollte, also wir hatten das eben schon mit dem grippalen Infekt, da gibt's dann die 03110, die man einsetzen kann, die aber eben nur bei 8% der Patientinnen und Patienten überhaupt abgerechnet werden kann. Aber noch eine Sache, was passiert eigentlich, wenn ein Patient oder eine Patientin zwei Hausärztinnen oder Hausärzte hat? So wenige sind das ja gar nicht. Aber es darf nur eine abrechnen, oder?
Ja.
Aber wie stelle ich das eigentlich abrechnen. Vor? Wie kann ich das eigentlich feststellen?
Nee, stellt man nicht fest. Ich denke, das läuft dann genauso wie aktuell schon bei den gynäkologischen Kollegen mit der schwangeren Pauschale. Da hat ja auch der zweite dann Pech gehabt, ne? Und das ist ja auch, also das zeigt ja die ganze Dramatik in diesem System, dass sie halt Versorgungsrealitäten nicht abbildet. Mhm. Und das muss ja nicht nur Böswilligkeit sein, das ist ja bei Patienten auch häufig Unwille oder nicht Unwille, sondern Unwissen oder Notwendigkeit im Zuge einer mittlerweile ja unfassbar flexiblen Arbeitswelt. Und Menschen ziehen, gerade junge Menschen, ziehen im Studium, in der Ausbildung doch recht häufig um. Mhm. Und das sind ja dann gerade auch die vielleicht eben, ne, der junge Patient, die junge Patientin mit einer chronischen Erkrankung, einem Medikament. Mhm. Da geht das eben nicht und die Praxis, die es als erstes abrechnet, hat dann irgendwie gewonnen. Und dann haben wir eben, wie gesagt, eine Situation, die wir jetzt schon aus der schwangeren Pauschale im Bereich der Gynäkologie haben. Also für Gynäkologen ist es ja eine Katastrophe, wenn eine schwangere Patientin umzieht. Ja. Und das wird dann im Zuge für die Halbjahrespauschale auch sein. Ne?
Ja, okay. Also ich habe jetzt gelernt, dass es wirklich sehr komplex ist mit der neuen Versorgungspauschale. Was finden Sie denn trotz alledem gut bei der Pauschale? Nicht so einfach.
Nichts.
Nichts, okay.
Nein.
Und was?
Nein.
Also nein, gut, das habe ich verstanden. Sehr, sehr deutlich. Und was stört Sie am meisten?
Dass eine neue Ziffer für eine unfassbar kleine Patientengruppe geschaffen wurde und damit nicht genug, dass das dann noch an bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen geknüpft ist und dann aber wieder Ausnahmen greifen, wenn Versorgungsalltag passiert. Also jetzt ist es, nachdem wir eigentlich weg davon wollten zu sagen, Patienten müssen immer wieder in die Praxis kommen, muss ich ja doch jetzt wieder kontrollieren, wie häufig war der Patient denn da und war er dann wegen Schnupfen und Rückenschmerzen da oder nicht. Also das führt ja das eigentliche Ziel, womit diese Verhandlungen mal angetreten sind, führt ja völlig ad absurdum. Und das muss ich sagen, wie gesagt, also ich würde mich und ich möchte keinen persönlich angreifen, aber das Ergebnis ist, was sagte der Kanzler zum Thema Pflegekommission? Nicht befriedigend, und das würde ich hier genauso sehen.
Okay, sehr deutliches Votum. Nun ist ja diese ganze Selbstverwaltung in einem großen Kontext auch zu sehen. Also das ist ja ohne die große Politik letztlich nicht denkbar. Also jetzt haben wir vor kurzem die Expertenkommission zu den mit ihren Finanzvorschlägen gehört. Ändert das in irgendeiner Form etwas in der Bewertung dieser neuen Versorgungspauschale, vielleicht auch der Vorhaltepauschale, die wir vor einem halben Jahr neu bekommen haben?
Also ich glaube, man muss das ganz unterschiedlich bewerten, weil auch die Aufgabenstellung gänzlich unterschiedlich ist. Mhm. Die Ergebnisse der Finanzkommission Gesundheit sind das Ergebnis aufgrund eines Defizits und eines Gesundheitssystems, was in einem ungemahnten Ausmaß unter Druck steht, wie es bisher noch nie war. Ja. Also die letzte echte Reform ging auf Ulla Schmidt zurück. Damals gab es eine Deckungslücke der Finanzen im Bereich von 3,4 Milliarden Euro. Die Finanzkommission Gesundheit hat am Montag vorgestellt, dass schon 2027 die Deckungslücke 15,3 Milliarden Euro ist. Mhm. Wir reden also über ein fast vierfaches mehr als fast fünffaches, eine fünffache defizitäre Summe im Vergleich zur Reform von Ulla Schmidt. Mhm. So. Und zu glauben, man könnte notfallmäßig jetzt für die kommenden Jahre, also es sind die Jahre bewertet worden, 2027 bis 2030. Das ist jetzt nicht die 10-Jahres-Reform mit EBM-Reform, mit Überwindung der getrennten Sektoren und so. Und wer das erwartet hat, da muss ich sagen, der hat die Aufgabenstellung entweder nicht gelesen oder nicht verstanden. Weil das war nicht die Aufgabenstellung für die Finanzkommission Gesundheit. Die Finanzkommission Gesundheit musste Vorschläge erarbeiten, um diese wahnsinnigen Finanzlücken möglichst schnell zu schließen. Und das hat sie getan. Diese Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch. Im Übrigen finde ich das extrem ausgewogen. Ich habe auch schon unfassbar viel Kritik gelesen. Aber da würde ich wirklich nochmal darauf drängen und hinweisen, zu sagen, okay, schauen wir doch bitte genau auf die Aufgabenstellung für die Finanzkommission Gesundheit. Und die Finanzkommission Gesundheit ersetzt nicht das Amt des Gesundheits- oder der Gesundheitsministerin und entwickelt die Gesundheitsreform, die EBM-Systematik überwindet.
Das ist ja dann auch,
ja Quatsch.
Das ist dann ja auch die Aufgabe eigentlich. Ja, wenn dann zuerst die Ministerin, dann das Parlament und hinterher die Selbstverwaltung,
genau,
die es umsetzt, nicht?
Genau, so, das war, und deshalb kann man das, glaube ich, nicht miteinander vergleichen. Was sehr wohl natürlich klar ist in allen Analysen, unabhängig jetzt auch von den einzelnen Maßnahmen, das ist ja ein Katalog mit 66 Einzelvorschlägen, ja, oder Einzelmaßnahmen, genau, unabhängig davon ist natürlich klar, dass aufgrund der Mehrfachstrukturen, die wir ja vorhalten, also ein Hausarzt, einen niedergelassenen Facharzt, ein Krankenhaus mit doppelten Facharztstrukturen, mit Leistungen, die im ambulanten und stationären Sektor und dann auch noch ja zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Das ist ja an Komplexität kaum noch zu überblicken, und dass diese doppelten Strukturen doppelte Untersuchungen nach sich ziehen und einfach unfassbar teuer sind. Und also nach meiner festen Überzeugung muss jetzt die Aufgabe von Frau Wagen sein, möglichst die Ausgaben zu bremsen und diese Deckungslücke zu schließen. Und dann in einem zweiten Schritt müssen wir die systematischen Probleme angehen, aber das braucht natürlich Zeit, und das zeigen auch die Ergebnisse aus Österreich. Also wenn ich eine vollständige Systemänderung vornehme, dann brauche ich dafür Investitionen. Das kostet Geld. Das ist ja klar, weil ich muss das neue System aufbauen und muss in neue Strukturen investieren, und das treibt die Kosten erstmal hoch. Genau das ist mit Primärversorgungszentren auch in Österreich passiert. Und das sind natürlich Dinge mit Gesetzgebungsverfahren und so. Das wird natürlich unfassbar lange dauern, und die Komplexität nimmt ja nicht ab, weil es reden nach wie vor alle Länder mit. Ich nehme jetzt auch mal den Sprech der Lobbyistengruppen auf. Also da reden natürlich so viele Leute mit, dass, glaube ich, als Notfallplan jetzt das Ergebnis der Finanzkommission Gesundheit wirklich taucht. Aber das ist natürlich nicht der Schritt in die Zukunft. Mhm. Ich komme aus dem Sport, und ich würde sagen, das ist jetzt, also irgendwer hat doch wieder, ich weiß nicht, Herrn Hecking oder irgendein Bundesligistverein hat doch jetzt gerade nochmal den Trainer gewechselt als Feuerwehrmann, um gegen den Abstieg zu kämpfen. Köln war es, glaube ich. Genau, Köln hat den Trainer entlassen. So, Köln plant jetzt für den Nicht-Abstieg und denkt aber nicht, ja, vielleicht spielen wir nächste Saison aber irgendwie um Platz 10 oder um Europapokal oder Conference League. Und das hier würde ich genauso sehen. Also die Finanzkommission Gesundheit ist jetzt der Rettungsplan, ist aber nicht der Weg in die Zukunft.
Das werden wir dann sehen. Jedenfalls die Versorgungspauschale und auch die Vorhaltepauschale sind eher nicht unbedingt Werbeargumente für die Regelversorgung, nicht? Das hatten Sie
Nein.
ja schon angedeutet.
Nein. Nee, und ich würde jetzt auch, also man muss das ja schon ganz, ganz nüchtern auch betrachten, auch wenn es jetzt ein Ausgabenmoratorium über alle Bereiche geht, dann müssen wir festhalten, und das will Politik natürlich nicht zugeben, aber die medizinische Versorgung und den Zugang zu medizinischer Versorgung, wie wir ihn in Deutschland kennen, wie er sicherlich in der Welt auch einmalig ist, der wird nicht aufrechterhalten. aufrechtzuerhalten sein, weil er auch für die Praxen in der Art und Weise nicht aufrechtzuerhalten sein wird. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen werden nicht mehr Leistungen anbieten, für die sie nachher nur noch 10-20% vergütet werden im Rahmen des Honorarverteilungsmaßstabs. Mhm. Und ich kann das auch verstehen. Das muss ich einfach so sagen. Ich kann das auch verstehen. Wenn Politik sich weigert, bestimmte Versorgungsrealitäten anzuerkennen und dann, ich sag mal, Geheimpreise mit Pharmafirmen verantwortet, da muss man halt sagen, irgendwer muss die Zeche bezahlen. Und das ist im letzten Fall ist es halt dann nachher das schwindende Leistungsangebot. Mhm. Ja, und wie konsequent die Kassen da sind, hat jetzt ja auch das Ergebnis der psychotherapeutischen Verhandlungen gezeigt. Ne? Also minus 4,5% mit dem Argument, vorher habe es eine deutliche Steigerung gegeben, aber diese Steigerung war ja das Ergebnis einer gerichtlichen Feststellung, dass die psychotherapeutischen Leistungen unterbewertet waren. Ja, darf man nicht vergessen. So, und das heißt, dass natürlich, wenn das jetzt mehr und mehr Realität ist, das heißt, die Psychotherapeuten haben bisher vielleicht nur den Anfang gemacht im EBM-System und das betrifft immer mehr EBM-Leistungen, dann wird das Angebot deutlich abnehmen. In der Konsequenz werden die Angebote für Zusatzversicherungen zunehmen. Ja, also so wie ich mittlerweile meine Katze versichern kann und meine Zähne versichern kann, kann ich dann auch noch, irgendwann wird es dann extra Tarife geben für einen zusätzlichen Facharztzugang. Das wird neue Möglichkeiten in der privaten Versicherungsbranche eröffnen. Das will in der SPD wahrscheinlich auch keiner hören, aber anders wird es nicht gehen, weil sich sonst eine Praxis schlicht und ergreifend auch nicht mehr rechnet.
Ja, Frau Dr. Dahlhaus, wir sehen, es hängt alles mit allem zusammen, wie immer. Ja. Und wenn man dann von einer EBM-Ziffer ausgeht, dann kommt man irgendwann dann doch zur Politik. Aber auf jeden Fall, die Hauptsache unseres heutigen Gesprächs war ja was anderes, nämlich ein bisschen Licht ins Dunkel der neuen Versorgungspauschale zu bringen. Wobei, das ist vielleicht das falsche Bild, denn eigentlich ist das ja alles transparent. Es ist nur so kompliziert. Also wir haben zumindest versucht, die Fäden des verknoteten Knäuels Versorgungspauschale zu entwirren. Für Ihre Hilfe dabei danke ich Ihnen herzlich und alles Gute für Sie.
Vielen Dank Ihnen auch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.